So, von der Sitzgruppe zum Stehtisch mit zwei Stühlen. Da warten jetzt gleich mein Kollege Frederik Rother mit einem Gast, den er selbst vorstellen wird, der vorhin aber schon Szenenapplaus bekommen hat, bevor er auf der Bühne war. Ein paar Worte auch zu Frederik, dem Moderator und Fragesteller. Er ist bei uns im Europateam der Slavist, der Russland und die Ukraine kennt, der vor kurzem noch einmal für uns auch aus Kiew berichtet hat. Viele Hörerinnen und Hörer wissen das. Aber wie das bei uns so ist, auch er hat ganz Europa im Blick, ganz viele Themen. Und er spielt Schlagzeug, tourt damit zuweilen auch außerhalb Deutschlands. Und das wäre dann auch das Stichwort für diesen Gast. Bitte sehr.
Ja. Ja, schön, dass ihr, dass Sie alle dabei sind. Mein Gast ist Christopher Annen, Gitarrist der doch mittlerweile sehr bekannten Band Annen My Kantereit. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ja, so viel muss man eigentlich nicht mehr sagen. Ich mach's trotzdem kurz. Erste Frage, schön mal wieder auf einer Bühne zu stehen.
Ja, tatsächlich. Ja.
Also, es tut mir leid,
es ist dann doch ein bisschen.
Ist nicht das Rhein-Energiestadion, ist der Deutschlandfunk, auch nicht schlecht.
Eben.
Aber etwas kleiner. Christopher Annen, Gründungsmitglied und Gitarrist bei Annen My Kantereit. Die meisten kennen Sie, eine der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahre, 2011 gegründet hier in Köln. Sie fingen an mit Straßenmusikauftritten, kleineren Sessions und ja, haben sich hochgespielt bis ins Rhein-Energiestadion. Ich glaube, das war letzten Sommer.
Genau, im
September.
Größer
geht ja eigentlich nicht, vor allem nicht in Köln. Er hat 4 Studioalben mit veröffentlicht, hohe und höchste Chartplatzierungen und jeden Monat Millionen Abrufe bei Spotify, also wirklich eine Erfolgsgeschichte. Aber Christopher Annen ist auch politisch engagiert seit einigen Jahren, wenn es darum geht, die Rechte von Musikern zu stärken. Er ist nämlich Co-Vorsitzender von Pro Musik. Das ist ein Verein, der sich einsetzt für die Interessen von freischaffenden Musikerinnen und Musikern. Das sind zum Beispiel DJs, das sind Studiomusiker oder eben auch Bandmitglieder, also in der Regel Musiker, die nicht angestellt sind, wie jetzt zum Beispiel beim WDR Symphonieorchester, ne? Ihr vertretet die Freischaffenden. Ja, und bei ProMusik betreut Christopher das Thema Streaming. Klingt nett, ist es auch, aber ist aus seiner Sicht natürlich sehr kontrovers, denn viele Musiker kritisieren, dass die hohen Streaming-Einnahmen, die ja teilweise auch von vielen hier aus dem Raum kommen, dass sie nicht überall dort ankommen, wo sie hingehören. Aber erst nochmal schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Applaus. Ja, Christopher, bevor wir auf das Thema Streaming schauen, gerne ein persönlicher Blick auf Europa. Ihr habt in Österreich große Shows gespielt, in der Schweiz. Erzähl mal, wie fühlten sich das für dich an, nicht in Deutschland auf der Bühne zu stehen, sondern in Linz, in Wien, in Zürich?
Erstmal ist das natürlich total verrückt, dass man irgendwie 1000 Kilometer von Köln weg ist und Leute die Musik kennen und feiern und zu Konzerten kommen. Das ist immer noch was mich... Also wenn man mal in so einem ruhigen Moment ist, was einen einfach so wundert, dass man einfach denkt, so, hey, wie kann es sein, dass ich jetzt hier 1000 Kilometer gefahren bin und die Leute finden die Musik so toll. Aber es ist einfach total schön, dass man einfach über die Grenze nach Österreich fahren kann, ohne irgendwie wirklich zu bemerken, dass es eine Grenze ist. Bei der Schweiz ist es so ein bisschen, da muss man dann Merch sehr genau abzählen und alles, aber
Merch, genau. Merchandise, also
genau,
T-Shirts und andere Sachen, und die man quasi kaufen kann.
Aber genau, das ist schon ein sehr, sehr tolles Gefühl, einfach dahin fahren zu können.
Und ich nehme an, also organisatorisch Konzerte in Deutschland oder in Österreich jetzt zum Beispiel, EU-Land, keine Hürden, da fährst du hin und spielst da einfach. Ne?
Ganz genau, ja.
Ja, super. Es gibt auch Spanien, was eine große Rolle spielt bei euch. Es gibt ein Video aus den frühen Bandjahren, da wart ihr in Barcelona, habt euch auf einen der Marktplätze gestellt, Akustiksongs gespielt. Come Together war dabei von den Beatles. Ja, und hunderte Menschen standen da um euch rum und haben euch gefeiert, haben mit euch gesungen. Die Videos gibt es noch im Internet. Ist sowas besonders in Spanien? Du hast das Mittelmeerklima, Barcelona sowieso, super Stadt. Und ist das vielleicht auch besser als, ich sag jetzt mal, Gütersloh zum Beispiel?
Gütersloh würde ich auch gerne mal spielen, aber das war tatsächlich schon total besonders. Wir waren da im Urlaub und hatten dann auf Instagram oder so das kurz angekündigt, dass wir gleich da auf diesem Platz spielen möchten. Und dann waren wir auf diesem Platz, sind dann nochmal eine Runde gegangen, und als wir wiederkamen, war der komplett voll. Und dann dachten wir, ah Mist, hier ist irgendwas, hier ist gleich irgendein Event, wir können hier doch nicht spielen.
Und dann, ja, ihr dachtet, die kommen wegen was anderem.
Ja, ja, eben. Und dann kamen wir aber auf diesen Platz und dann wurden wir mit Applaus empfangen und das war schon total abgefahren. Also waren wahrscheinlich auch viele Erasmus-Studierende dabei, aber genau.
Ja gut, ich meine, ihr singt auf Deutsch, das eben. Muss man natürlich dazu sagen, ne? Verstehen vielleicht nicht alle in Spanien, aber dennoch. Besonderes Gefühl. Spanien ist auch ein wichtiges, wichtiger Ort für euch. Ihr habt euer zweites Album dort aufgenommen. Das ist ja bei großen Bands oft so, dass sie dann zum Aufnehmen wirklich mal in ein anderes Land fahren. Ich stelle mir da jetzt eine Villa mit Meerblick vor. Alles super. Wie ist denn das? Nimm uns doch mal kurz mit. Wie sind so Aufnahmen in einem anderen Land? Wie war das jetzt in diesem Fall in Spanien?
Das war wirklich total schön, weil wir so in einem ganz, ganz kleinen Dorf waren. Also haben, glaube ich, 20 Leute gelebt oder so. Und wir hatten da genau so eine Ferienunterkunft, wo wir dann ein Studio reingebaut haben, was auch noch gar nicht so lange geht, dass man alles mit komplett digital machen kann. Ja, und dann haben wir da einfach 2 Monate das Album aufgenommen und noch ganz viele Video-Sessions da gedreht und so. Es war natürlich auch sau anstrengend, deshalb habe ich da nicht wirklich viel Spanisch gelernt. Ja, wir haben nur gearbeitet. deshalb war ich da gar nicht so viel im Austausch mit allen, aber also die da vor Ort leben. Aber das war trotzdem eine total schöne Erfahrung, dahin fahren zu können und da dann aufzunehmen.
Ist das auch irgendwie befruchtend, so in einem anderen Land zu sein, vielleicht eine andere Sprache zu hören, anders auch mal zu essen? Also zahlt das auf eure Produktivität ein?
Ja, das Essen war sehr gut auf jeden Fall.
Tapas?
Das war total super für uns, auch irgendwo hinzufahren, wo man nicht denkt, so, okay, jetzt gleich kommen hier noch ein paar Freundinnen und Freunde vorbei in den Proberaum. Und so, das war jetzt beim letzten Album total schön, das haben wir dann hier in Köln aufgenommen und da hatten wir gerne Besuch auch da. Aber beim zweiten Album war das, glaube ich, sehr gut für uns, wirklich rauszufahren, wo man uns auch nicht kennt, wo wir davon nicht so abgelenkt werden und wo wir auch wirklich... So wie in so einem Kloster für uns.
Fast schon meditativ.
Ja, wirklich.
Wie ist das Album geworden? Schlagschatten?
Also.
Du bist zufrieden.
Müsst ihr
also ich habe jetzt nicht parat, ob es. Ich glaube, alle Alben waren in den Charts, meine ich, ne?
Ja.
Also sprich, das auf jeden Fall auch. Du meintest im Vorfeld mal zu mir, du fühlst dich als Europäer. Was heißt denn das jetzt in deinem Fall? Kannst du das nochmal genauer erklären?
Ich glaube, das ist einfach, da wurde eben auch schon ganz viel gesagt, was so Europa für mich, also da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt von vielen Dingen, die gesagt wurden, also von diesem kulturellen Austausch, der auch einfach stattfindet, dass das auch ein Stück weit identitätsstiftend ist. Also das ist ein großer Teil von Europa, also wenn ich an Europa denke, also ich denke natürlich auch an viele Sachen, ich denke an Moria, wenn ich an Europa denke, an die Außengrenzen, an die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken natürlich auch, oder an die große Ungleichheit, die immer noch in der EU und in Deutschland auch speziell weiter herrscht, an die Millionen Menschen in Armut. Aber es gibt auch sehr viele schöne Aspekte, denke ich, innerhalb der EU und da gehört dieser kulturelle Austausch, glaube ich, sehr stark zu.
Ja, wie bei vielem Licht und Schatten letztlich. Ne? Europa hat für dich als Musiker auch eine politische Bedeutung. Ich habe es kurz erwähnt, du bist Vorsitzender, Co-Vorsitzender bei Pro Musik. Und das Stichwort hier wäre jetzt Streaming. Du bist da eben auch engagiert im Rahmen dieses Verband, kann man glaube ich eher sagen. So, jetzt erzähl doch mal einem Raum, in dem vermutlich die meisten Menschen streamen, einfach bei Spotify anklicken, was sie hören wollen. Was ist da das Problem aus deiner Sicht?
Ja, also so ganz kurz abgerissen, kommt am Ende tatsächlich einfach zu wenig bei den Musikerinnen und Musikern an. Das ist das Kernproblem und das hat viele verschiedene Gründe. Also ob das jetzt ein geringer Abopreis ist, ob das darum geht, dass am Ende das, was auch an Labels und Vertriebe weitergegeben wird von Spotify, dass da ein großer Share einfach bei den Labels, bei den Vertrieben bleibt. Ja, es gibt viel, also das ist ein sehr breites Feld wirklich, wo es einige Probleme gibt. Das Abrechnungssystem ist gerade so zum Beispiel auch, dass geguckt wird, was wurde insgesamt in dem Monat, was ist der Pool an Geld, der ausgeschüttet wird und dann wird das auf jeden einzelnen Klick Stream sozusagen verteilt. Das heißt, dass wenn du jetzt mit deinem Abo, keine Ahnung, 2000 Songs hörst in einem Monat und ich höre 100 Songs, dann werden deine, dann sind deine Streams viel, viel mehr wert in diesem Sinne. Und das ist ein Abrechnungssystem, was einfach ein großes Problem auch darstellt.
Ja, was du jetzt angedeutet hast, was ich vielleicht noch kurz ergänzen kann, es ist nicht so, dass man eine Band hört und dann geht das Geld zu dieser Band, das dachte ich auch lange, sondern eben alles Geld kommt in einen großen Topf. Und je nach Marktanteil, den der Künstler dann, so habe ich es verstanden, hat in Deutschland, was weiß ich, sehr bekannte Künstler haben vielleicht 20%, wenn es richtig gut läuft, dass die eben auch, beispielsweise 20% der Einnahmen kriegen, das heißt, es geht aus dem großen Topf. Und dann sind eben noch ganz viele Institutionen dazwischen, wir haben die Labels, wir haben Verlage und so weiter.
Genau.
Das heißt, es kommt nicht genug an, sagst du. Was bedeutet denn das aktuelle Streaming-Modell, wenn ich jetzt eine junge Band habe? Würdest du sagen, das ist richtig nachteilig, müssen die den Musiktraum sogar aufgeben oder ist doch nicht ganz so schlimm?
Ich glaube, dass viele es nicht schaffen, diesen Schritt in die Professionalisierung, weil es eben so schwierig ist, davon zu leben. Da geht es auch um Förderungen, da geht es um viele Punkte auch wieder, aber ich glaube, dass man nicht von den Einnahmen aus Streaming leben kann. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch in der Newcomer-Förderung oder wenn man sich diesen Punkt anguckt, wie viele junge Künstlerinnen und Künstler es schaffen, wirklich durchzustarten.
Ich glaube, Spotify, vielleicht weißt du es, ob die das eingeführt haben. Ich meine, dass die eine Grenze einführen wollten bei 1.000 oder 2.000 Streams pro Monat und solange man unter diese Grenze fällt, wird man quasi gar nicht beachtet beim Auszahlen.
Genau, da haben wir als ProMusik auch eine Petition gegen gestartet, die dann tatsächlich innerhalb von 4 Wochen über 50.000 Unterzeichnende hatte, was uns total überrascht hat, aber was, glaube ich, auch sehr gut zeigt, wie wichtig auch den Leuten, die Musik hören, ist, dass die Artists, die hören, auch fair bezahlt werden. Mhm. Und ich glaube, das war deshalb ein total wichtiges und schönes Zeichen auch für uns.
Aber die Grenze, ja, das kann man applaudieren. Ihr habt jetzt mittlerweile politische Unterstützung von der heute schon viel diskutierten Europäischen Union, konkret vom EU-Parlament. Die haben nämlich Anfang dieses Jahres gefordert, das gesetzlich zu regeln und haben eine fairere Einnahmenverteilung gefordert. Also soweit ich jetzt weiß, war das nur eine Entschließung. Das ist quasi, geht darum, der Position des Parlaments Ausdruck zu verleihen. Das ist jetzt noch kein Gesetz, aber Sie haben eben gesagt, da muss was passieren. Ist das auch deine Wahrnehmung? Kommt da Bewegung in die Sache?
Ganz genau, da wurde jetzt am 17.01. diesen Jahres, das war eine Entschließung, eine Resolution, da standen ganz, ganz wichtige Sachen drin. Also es ging natürlich auch viel um KI, aber allein das so in so einem Papier, was verabschiedet, mit einer ganz breiten Mehrheit auch verabschiedet wird, steht, die Künstlerinnen und Künstler, die Urheberinnen und Urheber sind das erste Glied der Wertschöpfungskette und die, bei denen am Ende der kleinste Betrag hängen bleibt. Dass ein Parlament das mal schwarz auf weiß einfach sagt, das ist so. So, das ist ein super wichtiges Zeichen und ich glaube, das ist so die Grundlage, um zu gucken, wie können wir es denn jetzt besser machen. Und genau, das war erstmal nur die Entschließung. Das Parlament selbst erarbeitet ja keine Gesetze, sondern das macht die Kommission. Die ist aber jetzt damit beauftragt und jetzt sind dann erstmal Wahlen, dann muss ich die Kommission finden und alles. Und dann muss dieses Gesetz also geschrieben werden, dann muss es durchs Parlament, durch den Rat und dann muss es umgesetzt werden, weil das ist auch immer was. Es müssen ja Stellen geschaffen werden, die dann auch dem Gesetz Nachdruck verleihen und das überprüfbar machen.
Überprüfen, ne?
Und es muss auch für uns Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit gegeben werden, eben genau diese Dinge also kontrollieren zu können.
Gut, also es sind viele Details, die dann noch zu klären sind, aber dennoch könnte man jetzt ja die These in den Raum stellen, vielleicht hat auch eure Arbeit so ein bisschen da geholfen, Druck zu machen. Ich will aber auf was anderes hinaus, nicht die Frage, ob ihr das jetzt wart oder nicht. Hast du denn den Eindruck, Engagement, sei es in deinem Verband oder Engagement vielleicht auch Richtung Brüssel, du hast ja damals auch ein Pressebriefing rund um dieses Thema, hast du auch einen Auftritt gehabt online, hast du den Eindruck, Engagement bewirkt was oder rennt man doch nur gegen Wände?
Nee, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass das sehr viel bewirken kann und auch im Kleinen tatsächlich, dass wir für unsere Mitglieder ganz konkrete Vorteile schaffen können, wie juristische Erstberatungen oder sowas, die sich vielleicht auch nicht alle leisten können. Genau, natürlich malen da viele Mühlen sehr, sehr langsam und das ist, oder man muss sehr dicke Bretter da zum Teil bohren, dass überhaupt erstmal gecheckt wird, dass wir uns dass wir eine ernstzunehmende Interessensvertretung sind. Aber ich glaube, das lohnt sich immer und ich glaube, ein Ehrenamt ist auch etwas, was extrem viel einem selbst geben kann, aber auch der Gesellschaft, und dass es einfach extrem wichtig ist. Natürlich wünsche ich mir auch, dass der Staat viele Ehrenämter, ob das jetzt eine Tafel ist, dass es überhaupt nicht, dass es überhaupt keine Tafeln braucht. So, das wäre natürlich der Traum. Aber solange es so weit ist, wird das einfach vom Ehrenamt aufgefangen. Und ich glaube, die haben also die ganzen, die Hunderttausenden, die Millionen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in Deutschland, die tragen diese ganze Gesellschaft wirklich.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Die EU wird ja sehr oft als sehr abstrakt wahrgenommen. Brüssel oft weit weg, je nachdem, in welchem EU-Staat du wohnst, vielleicht sogar noch weiter weg. War ja auch gerade ein bisschen Thema von unserer Korrespondentin, dass das so schwer zu durchdringen ist. Jetzt mal aus deiner Warte als Professioneller, als Berufsmusiker, würdest du sagen, die EU ist richtig wichtig für dich?
100%. Also wir haben ja einfach diesen EU-Binnenmarkt. Das heißt, es macht an voll vielen Stellen überhaupt keinen Sinn, nationale Regelungen zu treffen. Und ich denke, dass das, also ob man sich jetzt die Urheberrechtsdebatte anguckt, die mit Stichwort Uploadfilter und keine Ahnung was, aber das wurde vor 3 Jahren, glaube ich, vor knapp 3 Jahren verabschiedet in Deutschland. Ob das der AI Act ist, das sind super wichtige Sachen, die uns Artists Handhaben geben, um dann gegen zum Beispiel eine unentgeltliche Nutzung fürs Trainieren von kommerziell genutzten KI-Systemen einfach durchzusetzen. Und das sind so Dinge, die, das müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass man nicht einfach mein Werk nehmen kann, das in eine KI damit trainiert und dann halt sagen kann, so hier schreibt man einen Song wie An My Kantereit oder so. Die kriegen da aber übrigens nichts für. Das ist, glaube ich, was, wo ganz konkret wird, wie das EU-Parlament sich diesem Problem auch tatsächlich annimmt. Und auch jetzt der Digital Markets Act. Ich habe schon das Gefühl, dass man ganz konkret sieht, so, okay, das ist vielleicht jetzt nervig, wieder ein Klick mehr oder sowas, aber es gibt mir einfach die Freiheit, mich leichter zwischen Diensten entscheiden zu können, wo ich vorher einfach logged in bei Apple oder so war. Und ich kann irgendwo verstehen, dass es vielleicht näher ist, wenn irgendwas im Straßenbild sich verändert, was irgendwie auf so einer kommunalen Ebene sich also angegangen wird. Aber ich würde sagen, man sieht es ganz direkt, wenn man das Handy aufmacht, ah, okay, die EU hat hier irgendwas gemacht. So, und deshalb, ich finde das gar nicht so unkonkret und ich wundere mich da manchmal so ein bisschen drüber.
Ja, mit dem Digital Markets Act kann man gerne applaudieren, wenn Sie mögen. Soll die Marktmacht, das vielleicht noch als kurzes Stichwort, soll die Marktmacht eben den großen Online-Plattformen ein bisschen begrenzt werden. So, jetzt geht es ja heute nicht nur um die Europawahl hier auf der Konferenz, sondern auch um die Fußball-EM. Jetzt habt ihr 2022 einen Song rausgebracht, Kein Stern heißt der. Darin besingt ihr, vor allem euer Sänger Henning, die Liebe zum Fußball, zum echten Fußball, zum Ascheplatz, zum Flutlicht auf dem Ascheplatz, zum Dreck unter den Fingernägeln. Ihr habt euch damals auch kritisch gegenüber der anstehenden WM in Katar geäußert. Schaust du jetzt auch kritisch auf die EM in Deutschland?
Also ich muss ein bisschen gestehen, dass die Fußballliebe bei Henning schon sehr viel ausgeprägter ist
als
bei
mir, weil
ich eher auch beim Radfahren bin. Aber ich werde mir das bestimmt mal angucken. Also ich gucke auch ab und zu mal FC und freue mich, wenn die gewinnen, aber
ja. Okay, ist okay, Frage beantwortet. Vielen Dank. Christopher Ann wird also auch EM schauen. Schön, dass du bei uns auf der Bühne warst. Danke.
Ja, vielen Dank.